Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Eduard Lippert. Ich komme aus der Gemeinde in Wolfsburg, bin 49 Jahre alt, bin seit 27 Jahren mit wachsender Begeisterung verheiratet mit meiner Frau Lilly. Wir haben 4 Kinder, die sind erwachsen im Alter von 19 bis 25 Jahren. So, jetzt wisst ihr, wo ihr mich hinstecken könnt. In meinem Hauptberuf bin ich studierter Maschinenbauingenieur und arbeite in der Motorenentwicklung bei Volkswagen in Wolfsburg. So, jetzt wisst ihr, was ich in meinem Alltag so mache. Und nebenher bin ich halt in der Gemeinde tätig und noch daneben bin ich Vorsitzender der kirchlichen Gemeinschaft der evangelisch-lutherischen Deutschen aus Russland. Also mancher von euch kennt das vielleicht aus unseren Rundbriefen. Schön, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Nach mir die Sintflut. Ein spannendes Thema, ein Thema, das absolut aktuell ist in unserer Zeit, weil genau das uns alle beschäftigt und in unserer Gesellschaft sich dermaßen festgesetzt hat. Ich will auf meine Kosten kommen. Das ist das Thema und zwar möglichst jetzt sofort. Der Heinz hat es heute Morgen auch schon ein wenig betont. Das ist im Moment der herrschende Geist in unserem Leben, im Leben unserer Gesellschaft. Und ich möchte euch das Thema in 3 Teilen nahebringen. Im ersten Teil möchte ich euch ein paar Beispiele aus dem Leben bringen. Ihr könnt nachher wahrscheinlich Tausende hinzufügen aus eurem eigenen Erfahrungsbereich. Dann in einem zweiten Teil möchte ich das Thema mit euch behandeln anhand einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, seinen Zuhörern damals. Und dann schließlich zum Schluss möchte ich mit euch auf den schauen, dem wir alle nicht gleichgültig sind. Das ist ganz wichtig, dass wir am Ende auch noch darauf schauen. Ich fange mal mit ein paar Beispielen aus unserer Gesellschaft an, aus dem Leben meiner Mitmenschen und auch aus meinem eigenen Leben. Vielleicht wird sich der eine oder andere von euch daran erinnern, vor 2 Jahren ging das durch die Medien. Da gab es einen jungen Mann in Frankreich, der war beschäftigt bei einer Bank in der Abteilung für Spekulationsgeschäfte und er hat damals, das ging durch die Presse, 5 Milliarden Euro in den Sand gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ein junger Mann, ohne großen Einfluss, keine Führungskraft bei der Bank, 5 Milliarden Euro hat er versenkt durch Spekulationen. Was war passiert? Er hat darauf spekuliert, dass er, wenn das gut geht, dass er dann richtig gut dasteht. Es war ja nicht sein Geld, mit dem er da gespielt hat. Es war fremder Leute Geld. Die Leute kannte er nicht, mit denen hat er nichts zu tun. Und so war es für ihn einfach, dieses Geld einzusetzen, total riskant einzusetzen. Es ging total daneben. 5 Milliarden Euro hat er versenkt. Alle Welt hat damals über ihn gespottet und geschrien. Aber etwa ein Jahr später sollte sich herausstellen, dass er bei weitem nicht der Einzige war, der mit anderen Leuten Geld gespielt hat in riskanten Geschäften. Ja, dann kam die Finanzkrise und das verfolgt uns ja heute noch, die Auswirkungen dieser Krise. Es hat sich eben herausgestellt, dass da ganz, ganz viele Leute in verschiedenen Banken mit fremder Leute Geld gespielt haben. Was hat diesen Stein ins Rollen gebracht? Es gibt bei den Banken ein System, was übrigens in der Wirtschaft nicht unüblich ist, dass die Leute, die dort für den Gewinn zuständig sind, am Gewinn beteiligt werden. Je mehr Gewinn sie machen, je mehr ist ihre persönliche Beteiligung. Bonussystem ging überall durch die Zeitungen. Und so ist man also versucht, als Angestellter, Dinge zu machen, die am Ende mit großem Gewinn winken, die aber auch ein riesiges Risiko beinhalten. Aber man lässt sich darauf ein, in der Hoffnung, dass man am Ende gewinnt und dass man auch persönlich etwas davon hat. Und wenn es dann doch schief geht, muss man persönlich nicht haften. Schönes System, ne? Schön wäre es, wenn es überall bei uns so wäre. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Das führte dazu, dass Menschen in die Versuchung geraten sind, dieses System. Ja? Ich möchte euch heute darauf aufmerksam machen, dass es Systeme gibt, die es uns leicht machen, Dinge anzugehen, die wir sonst nie angehen würden. Aber diese Menschen haben sich darauf eingelassen, auf etwas, was für sie selbst und auch vor allem für die Mitmenschen, in deren Namen sie gehandelt haben, nicht gut war. Nun denkt nicht, dass es nur die Leute in den oberen Etagen betrifft, von Banken und Wirtschaftssystemen. Auch der kleine Mann kann in dieser Richtung etwas tun und tut auch im Rahmen seiner Möglichkeiten. Natürlich kann ein Straßenbauarbeiter nicht 5 Milliarden Euro versenken, aber der tut auch sein Möglichstes, um einfach und bequem durch das Leben zu gehen. Es gibt in den USA einen jährlich ausgeschriebenen Wettbewerb, It's Not My Job. Und von den letzten 10 Jahren, die Gewinnerbilder, möchte ich euch 3 davon zeigen. Ich bitte um diese Bilder. Ich weiß nicht, ob es gut sichtbar ist. Das sind also Bilder von einem Unternehmen aus dem Straßenbau. Und die haben also dort Bilder gemacht von Menschen, die dort irgendwelche Aufgaben haben beim Ziehen von Linien von Straßen und die dann eben sagen, mein Job ist es, Linien zu ziehen und nichts anderes. Für den Dreck sind andere zuständig. Straßenkehrer. Nächstes Bild bitte. Ja? Und dann noch eins. Sieht man schlecht, liegt Pferdemist auf der Straße. Dreck wegpacken ist nicht mein Job. Mein Job ist Linien ziehen. So, danke. Versteht ihr, das ist die Situation, in der wir leben. Ich weiß nicht, ob das in früheren Jahrhunderten auch so war. Aber der Mensch ist, glaube ich, zu allen Zeiten immer gleich. Das Wesen des Menschen ist gleich, ob es nun diese Bilder betrifft oder so, diese Einstellung. Aber unsere Einstellung ist immer sehr ähnlich. Wo sich irgendwie ein Vorteil bietet, den ich in meinem Leben nutzen kann, bin ich versucht, ihn zu nutzen. Und ich suche Auswege und Ausreden in meinem Herzen, um zu sagen, und ich mache es. Ich habe die Möglichkeit, ich mache es. Wo also einer seinen eigenen Vorteil sieht und die Möglichkeit hat, ihn zu nutzen, dann nutzt er es. Ob es nun im Bereich der finanziellen Möglichkeiten ist, im Bereich auf Ehre, Einfluss oder Freizeit oder eben, wenn es um die Bequemlichkeit geht, die Versuchung ist groß, dass man nutzt, wozu man die Möglichkeit hat. Thema Gleichgültigkeit. Ganz praktisch. Punkt 1, Gleichgültigkeit im Umgang mit der Umwelt. Ein Vers aus dem 1. Mosebuch, aus der Schöpfungsgeschichte. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wie gehen wir mit diesem Auftrag um? Als ich selbst in der Jugend war, so in eurem Alter, da habe ich eines Tages beobachtet, wir standen alle mit unseren Autos auf dem Parkplatz, ich bin eben so spazieren gegangen, viele von euch saßen auch so in den Autos, ne? So haben wir das früher auch gemacht, schön so nebeneinander. Und dann habe ich gesehen, wie ein Freund von mir gesehen hat, oh, mein Aschenbecher ist voller Dreck, Tür auf, Aschenbecher raus, zack, und das Auto gekippt und alles war in Ordnung. Ja? So entledigt man sich seines Mülls. Oder wenn ihr die Raucher beobachtet, die machen das fast alle, die schmeißen ihre Kippe einfach in die Umwelt. Unter uns sind wahrscheinlich keine Raucher oder die wenigsten, aber dann sind es eben die Bonbonkauer oder die Kaugummikauer, die nehmen dann die Papierchen, wohin damit, naja, zack, weg. Ja. So, so gehen wir mit Umwelt um. Ich fahre öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit und da fahre ich ein paar hundert Meter an einer höheren Autobahnböschung entlang, einen Feldweg, und da kommt es immer wieder vor, dass ich da Unrat sehe. Eines Tages hat dort jemand 4 Altreifen entsorgt. Vor 3 Tagen, als ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr, da lag da plötzlich ein alter Fernseher. Also Müll entsorgen, entsprechend den Regeln, muss man ja auf die Mülldeponie und da kostet es Geld, solche Dinge zu entsorgen. Pro Reifen 5 Euro, ne? 4 Reifen 20 Euro, außerdem muss ich da hinfahren, es ist bequemer hier irgendwo in die Umwelt. Ratz, weg. So leben wir heute. Aber auch bei wichtigeren Sachen. Ich bin öfter in Russland und bis vor einigen Jahren war es dort noch so, da gab es keine Heizkostenzähler und keine Wasserzähler, solche Dinge, die bei uns Selbstverständlichkeit sind, gab es dort nicht. Und die Leute haben halt Pauschalbeträge bezahlt. Und weil sie pauschal bezahlt haben, haben sie gesagt, nur ich habe es bezahlt und ich nutze es. Da lief das Wasser fast Tag und Nacht. Das war denen vollkommen egal, wie viel die davon verbraucht haben. Die Heizung wurde nicht mit Thermostaten geregelt, sondern mit dem Fenster. Wenn die Heizperiode kam, die Heizung lief immer volle Pulle, gab gar nicht die Möglichkeit, die abzustellen. Wenn es zu heiß war, Fenster auf. Ja. Bei uns undenkbar, aber so gehen wir mit Umweltgütern um. Was macht unsere Gesellschaft, um das zu verhindern? Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Auf der einen Seite, man macht die Güter, die man knapp halten möchte und die wirklich knapp sind, man macht sie teuer. Dass der Mensch sagt, oh Mann, das kostet viel Geld, da gucke ich mal ein bisschen drauf. Ja? Da gibt es also junge Leute, solange sie zu Hause leben, dann ist denen egal, wie oft das Licht im Zimmer brennt. Aber sobald sie dann eine eigene Bude haben und dann kommt man denen zu Besuch und dann ist immer wieder das Licht aus. Ne? Kaum kommst du ins Zimmer, zack, ist das Licht schon wieder aus. Ja? Kostet ja Geld. Übers Geld kriegt man die Leute. Und auf der anderen Seite, über Strafen. Unsere Gesellschaft kennt manchmal gar keinen Ausweg mehr, als dass man sagt, gut, und wenn jemand so damit umgeht, dann wird er bestraft. Umweltsünden werden in unserem Lande auch bestraft. Wenn jemand 4 Reifen in der Umwelt entsorgt, jemand zeigt ihn an, wird er bestraft. Wir finden einfach keine andere Möglichkeit, die Leute zur Vernunft zu bringen. Es geht nicht. Zweitens, Gleichgültigkeit im Umgang mit Mitmenschen. Wir befinden uns immer noch auf der Horizontalen, die du, Viktor, eben erwähnt hast. Ich lese euch dazu ein paar Verse aus dem 5. Mosebuch. In 5. Mose 22 lesen wir Verse 1 bis 3. Wenn du deines Bruders Rind oder Schaf irregehen siehst, so sollst du dich ihrer annehmen und sie wieder zu deinem Bruder führen. Wenn aber dein Bruder nicht nahe bei dir wohnt und du kennst ihn nicht, so sollst du sie in dein Haus nehmen, dass sie bei dir bleiben, bis sie dein Bruder sucht, und sollst sie ihm dann wiedergeben. So sollst du tun mit seinem Esel, mit seinem Kleid und mit allem Verlorenen, das dein Bruder verliert und du findest. Du darfst dich dem nicht entziehen. Sprich, ich finde den Esel meines Nachbarn oder eines Menschen, den ich gar nicht kenne, auf dem Feld rumirren. Ich bin verpflichtet, ihn mit nach Hause zu nehmen, bis der sich meldet, der ihn verloren hat. Aber den darf ich nicht verhungern lassen. Das heißt, ich fütter das Tier die ganze Zeit, bis der Verlierer sich meldet. Dazu war das Volk Israel von Gott her verpflichtet. Nächstenliebe, du sollst für das Gut, für den Besitz deines Nächsten sorgen. Es darf dir nicht egal sein, wie es ihm geht. Du sollst mit dafür sorgen, dass auch er seins behält. Oder dann im 8. Vers heißt es dort, und wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer ringsum auf deinem Dach, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herabfällt. Nun hatten die damals nicht so Dächer wie wir heute, ne, so Satteldächer, sondern die hatten halt Flachdächer und auf den Flachdächern ging man spazieren. Siehe Apostelgeschichte Petrus im Hause des Cornelius, er befindet sich auf dem Dach zum Gebet. Ja. Gott sorgt dafür, wenn du ein Haus baust, wenn du ein Dach hast, mach ein Geländer drumherum, nicht, dass jemand runterfällt. Gott will, dass wir sicher leben und dass wir füreinander sorgen. Es ist Gott nicht egal, wie es einem anderen geht. Ein paar Beispiele aus unserem Leben. Im Herbst 1994 war ich mit einem Freund das erste Mal in Perim. Wir haben von der Gemeinde aus dorthin eine Partnerschaft aufgebaut. Wir sind dann viele Abende durch die Wohnungen gegangen, haben Menschen besucht zu Hause. Und so gehen wir eines Abends bei Dunkelheit über so einen Hinterhof, war also so eine Fahrstraße im Hinterhof eines Hochhauses, und sehen, da ist ein Gulli und der Deckel fehlt. Hier diese großen Gullis, der Deckel ist nicht drauf. Ich habe gesagt, oh Backe, es ist dunkel und da könnte ja jemand reinfallen oder könnte einer mit einem Auto reinfahren. Wir sind hochgegangen ins Haus, kommen runter, tatsächlich steht ein Auto mit dem Vorderrad drin. Ja. Gut, wir konnten dem Mann helfen, der hat selber nicht geglaubt. Wir sind 1, 2, 3, ne, Stoßstange und hoch und der kam tatsächlich raus. Aber so sind Menschen gleichgültig gegeneinander. Es war damals halt die Notzeit in Russland und für Alteisen gab es viel Geld. Und so sind Leute rumgerannt und haben diese Gullideckel, die wirklich schwer sind, die wiegen 20, 30 Kilo so ein Teil. Ne? Das bringt richtig Geld beim Alteisenhändler. Und so haben die diese Gullideckel weggeschleppt. Es war ihnen egal, ob da jemand reinfällt und zu Schaden kommt, es war egal. Wichtig war, ein paar Rubel zu kriegen für so einen Gullideckel. Eines Tages waren meine Frau und ich, das ist auch schon ein paar Jahre her, waren wir unterwegs zu so einem Dienst wie jetzt hier in Bonn. Und dann fahren wir von der Autobahn runter, ist so eine ganz breite, vierspurige Abfahrt, führt zu einer Ampel, zwei Spuren rechts, zwei Spuren links, alle stehen Stau vor der Ampel, Samstagmittag, sonnig, herrliches Wetter, alle haben Fenster auf und stehen da vor der roten Ampel. Und ich war irgendwo auf der Mitte und ganz links war jemand, das war so eine leichte abfallende Grasböschung, und da war jemand mit dem Auto, ich weiß nicht, aus welchen Gründen, diese Böschung runtergefahren. War so ein alter Ford mit Hinterradantrieb und der kam die Böschung einfach nicht mehr rückwärts hoch. Die Räder haben immer durchgedreht, der kam nicht hoch. Da standen hunderte Autos und alle haben zugeguckt, wie der Mann sich da abquält. Es waren zwei Mann, der Fahrer war vielleicht 55, 60 und sein Sohn so um die 35, waren beides Griechen. Und die haben sich abgemüht, da hochzukommen, kamen einfach nicht raus. Und da standen alle Fenster runter, so gesessen und zugeguckt, wie die beiden sich abmühen. Schrecklich. Ich kam dann dorthin, ich war noch mit einem Dienstwagen unterwegs und habe mich dann da durchgequält auf die Seite, bin zu ihm hin, habe gesagt, wie sieht's aus, was ist los? Ja, sagt er, hier, ich habe sogar ein Abschleppseil, nur ich brauche einen, der mich hier rauszieht. Ich sage, komm her. Und dann habe ich meinen Sohn oder meine Frau geschickt, der hat dann hinten die Autos festgehalten. Die haben auch brav alle angehalten, haben uns Platz gemacht, dass ich den da rückwärts rausziehe. Wunderbar. Aber keiner ist ausgestiegen. Keiner hat sich gekümmert. Total egal. Es ist total egal. Selbst wenn wir eine Not sehen, sehenden Auges, egal. Ich bleibe jetzt im Auto sitzen, gleich wird es grün und ich fahre. Ich muss weg, ich habe ein Ziel. Oder vielleicht noch eine ganz Kleinigkeit. Vor einer Woche bin ich mit dem Fahrrad wieder zur Arbeit unterwegs. Ich fahre an der Spedition vorbei, kurz vor Volkswagen. Und da fahren viele Lastwagen und ein Lastwagen hatte ein Stück Folie verloren. Und da führte eine Straße und eine Spur war jetzt versperrt durch diese Folie. Und alle halten munter an, wenn Gegenverkehr ist, warten sie alle, da hat sich schon Stau gebildet, Gegenverkehr vorbei, fahren sie alle um die Folie. Also, kommt keiner auf die Idee, stehen zu bleiben, die Folie wegzupacken. Ich bin also angehalten mit dem Fahrrad, habe mein Fahrrad, fällt natürlich mit dem Fahrrad leichter als mit dem Auto, ist klar. Ne? Und habe die Folie dann beiseite geschafft, als die nächste Lücke kam, und dann ging der Verkehr wieder weiter. Ich erzähle das nur, um euch zu ermutigen, habt offene Augen für Dinge, die unseren Nächsten betreffen. Das sind oft so totale Kleinigkeiten, die uns das Leben richtig angenehm machen. Ja? Andere sind dann dankbar, wenn man das tut. Winken, sagen, okay, Dankeschön und so. Ne? Ist ganz prima. Ich möchte euch ermutigen dazu, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, einander Gutes zu tun, füreinander da zu sein. Ich habe im kleinen Katechismus von Martin Luther gelesen, ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, die Schrift ist ja schon bald 500 Jahre alt, aber ich habe gemerkt, die ist doch ziemlich aktuell. Martin Luther schreibt zum Beispiel als Erklärung zum fünften Gebot unter anderem: Was fordert Gott im fünften Gebot? Du sollst nicht töten, heißt es da im fünften Gebot, für die, die es nicht wissen. Martin Luther schreibt, dass wir unserem Nächsten helfen und fördern in allen Leibesnöten. Wie helfen wir dem Nächsten in Leibesnöten? Wenn wir des Nächsten Not ansehen, als ob es uns selbst beträfe und ihm, wo es sein muss, auch mit Gefahr des eigenen Lebens zu Hilfe kommen. Das muss man sich mal runtergehen lassen, gerade in diesen Zeiten, in diesen Tagen, heute, dass wir ihm unter Gefahr des eigenen Lebens zu Hilfe kommen. Könnt ihr euch erinnern, knapp 2 Wochen ist es her, München, U-Bahn. Ein Mann von 50 Jahren stellt sich da vor ein paar Teenies, die da von einigen Jugendlichen angepöbelt werden, und er stellt sich schützend vor sie und sie schlagen ihn tot. Gerade mal knapp 2 Wochen her. Hochaktuell das Wort von Martin Luther von vor 500 Jahren. Auch unter Gefahr des eigenen Lebens dem anderen zu Hilfe kommen. Ich habe dann, letzte Woche war ich auf Reisen und da habe ich Zeitung gelesen, die Braunschweiger Zeitung, und da war zu diesem Thema dann vom 16. September Folgendes zu lesen. Rupert Scholz, früherer Bundesverteidigungsminister, fordert Strafen für Passanten, die nicht einschreiten, wenn Menschen in Not geraten. Nach den tödlichen Schlägen und Tritten auf einem Münchner S-Bahnhof ist eine Debatte über fehlende Zivilcourage entbrannt. Es herrscht eine unsägliche Kultur des Wegschauens, erklärt Scholz. Liebe Freunde, wo sind wir eigentlich hingekommen, dass man so etwas unter Androhung von Strafe befehlen muss? Du sollst deinem Nächsten helfen, wenn er in Not ist. Und weil eben die meisten Leute das nicht machen, weil sie einfach weggucken und sagen, geht mich überhaupt nichts an. Und deshalb muss man sogar darüber reden, hochrangige Politiker reden darüber, wir müssen unser Gesetz ändern, wir müssen hohe Strafen auf unterlassene Hilfeleistung setzen. Im Straßenverkehr gibt es das ja schon. Wo sind wir eigentlich hingeraten? Muss man das den Menschen befehlen? Und dieser Mann ist eine rühmliche Ausnahme, der da in München eingeschritten ist. Ansonsten wollen wir eigentlich unsere Ruhe haben. Wir wollen eigentlich mit solchen Dingen nichts zu tun haben, sind heilfroh, wenn wir aus so einer prekären Situation wieder rauskommen und die anderen ihrem Schicksal überlassen. Und sagen uns, für solche Fälle ist die Polizei zuständig. Für die anderen Fälle ist der ADAC zuständig. Und wieder für die dritten Fälle ist die Putzfrau oder der Straßenkehrer zuständig. Und für die meisten von euch ist für zu Hause, für alles sind die Eltern zuständig. Nicht wahr? Für alles und jedes ist also irgendwer zuständig. Und damit rede ich mich heraus und habe meine Ruhe und kann mich dann endlich voll auf mich selbst konzentrieren. Und wie gesagt, unsere Gesellschaft findet dafür keine andere Lösung, solche Dinge zu meistern, als Strafe anzudrohen für diejenigen, die nicht zu Hilfe schreiten, wenn einer in Not ist. Jesus hat in mehreren Geschichten zu diesem Thema Stellung genommen. Ich möchte euch einige Beispiele sagen, ohne die Geschichten jetzt zu erzählen. Der barmherzige Samariter, klassisches Beispiel, wo Jesus erzählt, du sollst deinem Nächsten helfen, wenn er in Not ist. Oder in der Geschichte vom reichen Jüngling, der zu Jesus kommt, sagt Jesus, was soll ich machen, dass ich das ewige Leben kriege? Und nach einigem Hin und Her sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's dem Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Jesus sorgt für die Armen und will, dass man für sie etwas tut. Oder in der Geschichte vom reichen Kornbauer, der immer nur an sich dachte, lehrt Jesus auch, denkt bitte nicht immer nur an euch. Gott beschenkt euch reich, schenkt bitte weiter. Oder in der Bergpredigt selbst, wo Jesus vom Schätze sammeln redet. Sammelt euch nicht Schätze in dieser Welt, sammelt euch Schätze im Himmel. Wie können wir Schätze im Himmel sammeln? Indem wir unserem Nächsten Gutes tun in Jesu Namen. Wir sollen uns also um die Armen kümmern. Und jetzt kommt nicht und sagt, aber dafür ist in unserem Land das Sozialamt zuständig. Steht hier. Wir finden für alles und jedes jemand, der zuständig ist. Oder nehmt die Geschichte vom letzten Weltgericht, die Jesus erzählt hat in Matthäus 25. Und dort sagt Jesus eben sehr klare Worte zu diesem Thema. Ich bin krank gewesen, ich bin gefangen gewesen, ich bin hungrig oder durstig oder nackt gewesen und ihr habt mir gedient. Und den anderen sagt er, und ihr habt mir nicht gedient. Es ist wichtig, dass wir einander dienen und Jesus sieht diesen Dienst an als einen, den wir ihm selbst tun. Oder nehmt die Geschichte von den anvertrauten Pfunden oder Zentnern, wo Jesus ganz klar macht, nicht nur, wenn es ums Geld geht, sondern auch, wenn es um Gaben geht. Wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu tun, weil gerade du das kannst, ein anderer kann das gar nicht, dann mach das. Du bist dazu aufgerufen von Gott. Mach das, was du kannst. Vielleicht kann es ein anderer nicht. Und nicht zuletzt die Geschichte von armen Mann, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Die Geschichte ist sehr vielschichtig in diesem Thema und die möchte ich euch jetzt vorlesen, mit euch gemeinsam darüber nachdenken, weil sie doch mehrere Aspekte dieses Themas beleuchtet. Lukas 6, ich lese euch die Verse von 19 bis 31. Die meisten von euch kennen sie bestimmt, hört nochmal gut hin. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde. Um es vorwegzunehmen, ich bin sicher, der reiche Mann war kein gottloser Narr. Er war einer von den durchschnittlich frommen Juden, bin ich fest überzeugt. Aus der Geschichte geht einiges hervor, komme ich noch darauf. Zum Beispiel, er kannte Abraham und er sagt zu ihm, Vater Abraham. Und Abraham sagt aber auch zu ihm, und das sicherlich mit Recht, deine Brüder haben Mose und die Propheten, sie sollen darauf hören. Das bedeutet, sie hören immer wieder, was von Mose und den Propheten gelesen wird. Du hast es auch gehört, heißt das für mich zwischen den Zeilen. Das heißt, der reiche Mann war kein gottloser Mensch. Er lebte als durchschnittlicher Jude sein durchschnittliches Leben in Israel. Ich habe mir gedacht, könnte einer von uns sein. So richtig durchschnittlich. Aber sein Leben, die Praxis, ja, darauf kommt es an, die wird bestimmt von totaler Gleichgültigkeit und Ignoranz, wieso das Thema hier heißt. Gleichgültigkeit und Ignoranz, das ist die Überschrift über seinem Leben. Erstens, er ist gleichgültig gegenüber der Not seines Mitmenschen. Als Jude kannte dieser reiche Mann das Gesetz. Ich bin sicher, er war oft auf die Festtage, so wie es die Pflicht für alle männlichen Juden war. Er war in Jerusalem, zum Beispiel zum Passafest, und dort wurde jedes Jahr das Gesetz gelesen. Er hat es also jedes Jahr gehört. Und in diesem Gesetz wurde immer dazu aufgefordert, dass Menschen, die Möglichkeit haben, für Notleidende sorgen sollen. Sie waren dazu aufgerufen. Und speziell er als reicher Mann hatte die Möglichkeit dazu und hätte helfen sollen. Als er das nicht tat, hat Gott ihm eine neue Chance gegeben. Gott hat ihm einen von diesen Armen vor die Tür gelegt. Und er hat nicht reagiert. Er wollte mit dem nichts zu tun haben. Aber immerhin, Er hatte kein hartes Herz. Er hat ihn nicht vom Hof gejagt. Er hat ihn bleiben lassen. Und so durfte dieser Arme jeden Abend in seinen Mülleimern wühlen und die Essensreste des Tages dort herausholen. Solche Leute sieht man heute noch hier und da. Zumindest habe ich sie in Russland oft gesehen. Und hier in Deutschland gibt es das auch immer wieder. Wenn man über die Autobahnraststätten fährt, sieht man das immer wieder. So duldet er es also, dass dieser Mann bei ihm war und dass er ihn jeden Tag sah. Und trotzdem er diesen Anblick vor Augen hatte, hat es ihn nicht daran gehindert, alle Tage herrlich und in Freuden zu leben. Aber er selber hat sich nicht um diesen Menschen gekümmert, nicht mal um seine Wunden, die er täglich gesehen hat. Und die Hunde waren sogar barmherziger und haben ihm seine Wunden geleckt. Ich habe überlegt, was ging in diesem Menschen vor? Warum hat er sich so benommen? Warum war ihm das so gleichgültig? Kann sein, dass er so dachte, wie heute auch viele denken. Arme, kranke, notleidende Menschen gibt es wie Sand am Meer. Davon gibt es so viele. Und wenn ich jetzt diesem einen helfe, was hilft es? Was hilft es? Es ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Was hilft es in der Gesellschaft? Ich schaffe die Armut damit sowieso nicht ab. Und außerdem, wenn ich dem helfe, der geht und erzählt, dass ich ein weiches Herz habe, dann kommen die anderen Armen und wollen auch Hilfe haben. Ich kann aber nicht allen helfen. Also lasse ich es gleich bleiben und helfe keinem. Sollen sie zusehen, wie sie klarkommen. Und so hat er halt nichts gemacht. Liebe Freunde, aber ich denke, Gott erwartet nicht, dass wir allen Notleidenden helfen. Jesus selbst, als er auf Erden lebte, hat es auch nicht gemacht. Er hat nicht alle Kranken geheilt in seiner Zeit. Er hat nicht alle Toten auferweckt in seiner Zeit. Hat vieles Leid nicht verhindert. Sogar sein Freund Lazarus ist gestorben. Er hat das Leid seiner Schwestern nicht verhindert. Aber da, wo er konnte, hat er geholfen. Konsequent. Da, wo er konnte, da, wo er darum gebeten wurde, hat er geholfen. Und ich denke, mehr wird von uns nicht erwartet. Aber weniger auch nicht. Wir können nicht überall helfen, wir können nicht jedem helfen. Aber da, wo wir helfen können, einem Menschen, egal in welcher Not, da erwartet Gott, dass wir das tun. Jesus hat in der Bergpredigt einen Satz gesagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Man nennt das die goldene Regel. Matthäus 7, Vers 12. Merkt euch diesen Satz. Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut einfach ihr ihnen auch. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, gab und gibt viele Menschen, die haben sich mit ihrem Leben der Nächstenliebe verschrieben. Die haben, wenn man zurückblickt oder auch heute ihr Leben ansieht, fast kein eigenes Leben gehabt und leben auch heute so, dass sie eigentlich kein eigenes Leben haben. Sie verzichten auf alles eigene nur, um anderen zu helfen. Ein Stichwort sage ich nur Mutter Teresa, ja, ist einfach, weil es zu bekannt ist in unserer Zeit. Zu Mutter Teresa kommen oft, weil sie so bekannt ist, kommen oft berühmte Persönlichkeiten, Schauspieler und solche Leute, die also was Gutes tun wollen, von ihrem Reichtum ein bisschen abgeben wollen, die unterstützen ihre Aktion. Und die kommen oft und schauen sich ihre Arbeit an und wenn sie dann das Elend sehen, in dem diese Frau lebt, sie betreut ja in Indien die Leprakranken, und dann gibt es oft Leute, ich habe darüber gelesen von ihr, es gibt oft Leute, die sagen, nicht für $1 Million würde ich das machen, was sie machen. Und sie sagt dann regelmäßig, ich auch nicht. Es geht nicht. Man kann so etwas nicht für Geld machen. Vor einigen Wochen habe ich abends ERF gehört und in der Sendung wurde eine Frau vorgestellt. Sie lebte Mitte des vorletzten Jahrhunderts, um 1850 herum, war Tochter eines Missionsarztes in Nepal. Die Familie stammte aus den USA. Sie kannte das Leben in den USA und dann ging die Familie nach Nepal und ihr Vater war Arzt und lebte dort halt unter sehr primitiven Verhältnissen. Sie hatten eine Holzhütte und um die Hütte ging halt so eine Veranda, wie das in diesen Ländern üblich ist. Sie hatte ein Zimmer im Haus und mit Tür raus zur Veranda. Als sie dann 17 war, da ging ihr das alles sehr auf den Senkel. Sie konnte nicht mehr und sie wollte nicht mehr. Und sie hat ihren Eltern gesagt, Papa, Mama, ich werde so nicht leben wie ihr. Auf keinen Fall will ich so leben. Ich werde zurück in die USA gehen, ich werde studieren, ich werde einen reichen Mann heiraten und ich werde für immer dort bleiben. So wie ihr will ich niemals leben. Das geht nicht, das ist kein Leben. Ein paar Tage später ist sie abends in ihrem Zimmer, es ist schon dunkel und Nacht und plötzlich klopft es an die Tür. Es kommt ein armer Mann und sagt, er braucht unbedingt einen Arzt. Seine Frau liegt beim Gebären und es gibt Komplikationen bei der Geburt und er braucht dringend einen Arzt und sie soll bitte kommen und helfen. Sie sagt, ich bin kein Arzt, ich kann nicht helfen, mein Vater ist gerade unterwegs, wenn mein Vater kommt, schicke ich ihn. Nein, ich brauche sofort Hilfe, kommen Sie doch bitte und helfen. Sie sagt, ich kann nicht helfen, ich bin kein Arzt und schickt also diesen Mann schweren Herzens weg. Ein paar Stunden später kommt ein anderer, ein indischer Brahmane, also ein indischer Geistlicher, und steht vor ihrer Tür, klopft an und sagt, kommen Sie bitte, meine Frau liegt in Geburtswehen und es gibt Komplikationen, bitte helfen Sie. Und sie sagt, ich kann nicht helfen, ich bin nicht Arzt, aber mein Vater ist Arzt und er ist inzwischen zu Hause. Nehmen Sie doch meinen Vater. Er sagt, nein, zu meiner Frau lasse ich keinen fremden Mann. Eine Frau, ja, okay, aber keinen Mann. Kommen Sie und helfen. Sie sagt, ich kann nicht helfen, ich bin keine Ärztin. Und er sagt, nein, aber ihren Vater auf keinen Fall. Aber und sie muss ihn wegschicken und kann nicht helfen und er geht weg. Und nochmal eine Stunde später, noch einer, kommt einer aus der Glaubensrichtung des Islam und bittet sie genau das Gleiche. Auch seine Frau liegt bei der Geburt und es gibt Komplikationen und er braucht einen Arzt. Und sie sagt wieder, mein Vater ist da, der ist Arzt. Und er sagt, nein, noch nie hat ein fremder Mann das Gesicht meiner Frau gesehen. Und jetzt bei der Geburt, nein, ausgeschlossen. Sie als Frau, kommen Sie, helfen Sie. Sie sagt, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht, bin keine Ärztin. Und sie schickt auch ihn weg. Als es morgen wird, sie kann fast nicht schlafen. Und dann schickt sie ins Dorf und lässt fragen, wie es mit diesen drei Frauen ergangen ist. Und sie sind alle drei gestorben bei der Geburt. Die junge Frau schließt sich in ihr Zimmer ein und sie braucht Tage, um das zu verarbeiten. Und dann reift in ihr einen Entschluss und sie kommt zu ihrem Vater und sagt, Papa, ich gehe nach Amerika, ich werde Medizin studieren und ich komme zurück. Und sie hat das gemacht und sie ging wieder nach Nepal und sie hat dort medizinische Arbeit aufgebaut. Sie hat viele Frauen gelehrt, als Krankenschwestern ausgebildet, als Arzthelferinnen ausgebildet. Sie hat ein großes Krankenhaus aufgebaut mit inzwischen, das besteht heute noch, mit über 2000 Betten. Hat dort vielen, vielen Kranken geholfen. Sie hat auf eigene Möglichkeiten im Leben verzichtet, um anderen zu helfen und ist dabei nicht unglücklich geworden, wo sie doch dachte, das ist kein Leben. Das ist kein Leben, wie meine Eltern leben. Ich weiß, so mancher von euch denkt genauso über seine eigenen Eltern. Vielleicht denkt ihr in ein paar Jahren anders. Ich hoffe, dass es euch so geht. Ein anderer Punkt bei dem reichen Mann. Er war nicht nur gleichgültig gegenüber der Not seines Nächsten, er war auch gleichgültig gegenüber seinem eigenen Seelenheil. Ihm war es vollkommen egal, wie es ihm einmal ergehen würde vor Gott. Er kannte das jüdische Gesetz, er kannte die Gebote, er hat es immer wieder gehört. Ich habe es euch schon gesagt, ich lese euch nur, was er sonst noch hörte. 5. Mose 15 lese ich mal drei Verse. 5. Mose 15 von Vers 7. Und dort heißt es, wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner deiner Stadt, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst, es naht das siebente Jahr, das Erlassjahr, und dass du deinen armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst. Sonst wird er wieder dich zu dem Herrn rufen und bei dir wird Sünde sein. Es ist also, dieses Thema hat eine geistliche Dimension. Bei dir wird Sünde sein. Du wirst vor Gott unrein dastehen. Aber er hat nicht darauf geachtet. Er hat nie danach gefragt, ob Gott mit seinem Leben zufrieden war. Er selbst war mit seinem Leben zufrieden. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ob Gott mit seinem Leben zufrieden war, diese Frage hat er sich nie gestellt. Wie es ihm einmal nach dem Tod gehen wird, die Frage hat er sich nie gestellt. Er lebte nur auf den Tod hin. Was danach sein wird, das war ihm gleichgültig. Und vielleicht hat er gedacht, die Priester im Tempel, da wo ich immer wieder bin, da wo ich auch ab und zu opfere, da wo ich auch was in Gotteskasten lege, das war üblich, dass die reichen Leute das machten, das hat er auch gemacht. Die Priester sind dafür zuständig. Für Gottes Beziehungen sind Priester zuständig. Ich lebe mein Leben. Das ist nicht meine Sache. It's not my job. Ich nehme an, die meisten von euch besuchen auch mehr oder weniger regelmäßig Gottesdienste und ich denke, ihr macht auch das, was fromme Leute so machen. Da gibt es keine herausragenden Dinge, ihr macht das halt auch. Und ich möchte dich heute fragen, hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum du das eigentlich machst? Die Sinnfrage, die heute Morgen der Heinz gestellt hat. Die Sinnfrage, warum mache ich das eigentlich? Warum lebe ich fromm? Warum lebe ich in der christlichen Gemeinde? Warum lese ich die Bibel? Warum bete ich? Warum besuche ich Gottesdienste? Machst du das, weil du in einem frommen Elternhaus aufgewachsen bist? Machst du das, weil du seit Jahren in der christlichen Gemeinde bist, Freunde hast, die Christen sind, die alle so leben? Lebst du auch so? Machst du das, weil es einfach zu viele Leute gibt, die das von dir erwarten, die enttäuscht wären, wenn du es nicht so machst? Allen voran wahrscheinlich deine Eltern oder die Leute in der Gemeinde. Und du willst sie einfach nicht enttäuschen und deshalb machst du das. Ich möchte, dass du dich heute fragst, ist es dir wirklich wichtig, gerettet zu werden? Lebst du in der Gemeinde, weil du gerettet werden möchtest? Hast du schon einmal die Frage gestellt, wie der reiche Mann, was muss ich tun, der reiche junge Mann, der reiche Jüngling, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, dass ich es erlange? Sinnkrise. Als du heute Morgen gepredigt hast, da musste ich an eine Episode aus meinem eigenen Leben denken. Ich war selbst so in eurem Alter, wie alt war ich damals? Knapp 20. Ich ging auch schon regelmäßig in die Gemeinde und dann hatten wir irgendwann, ja, ich war so ein durchschnittlicher Jugendlicher, nicht? So durchschnittlich wie alle halt so sind in diesem Alter. Ich war noch nicht bekehrt, aber lebte halt auch so fromm, wie halt andere in Jugenden so leben. Und dann hatten wir einen Gottesdienst mit jemandem Fremden, der zu uns zu Besuch gekommen war und der hat Predigt gehalten, wo man halt besonders zuhört. Wenn so fremde Leute kommen, so wie ich heute bei euch, da hört man dann anders zu, als wenn die eigenen Prediger hier vorne stehen. Da sagt man, da kennt man schon alles. Bei dem habe ich zugehört und das hat schon angesprochen. Und ein meiner Freunde hat es besonders angesprochen und der hat nachher richtig geweint, weil er so gerührt war und hat zu uns seinen Freunden gesagt, betet für mich. Ich hatte noch nie vorher so richtig gebetet, so mit Grund. Und dann kam ich nach Hause, kam in mein Zimmer. Und dann habe ich mich daran erinnert, er hat gesagt, betet für mich. Und dann habe ich mich hingekniet vor meinem Bett und habe für ihn gebetet. Und da kommt jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will. Und indem ich für ihn gebetet habe, als ich fertig war, habe ich mir gesagt, was machst du hier eigentlich? Du betest jetzt für einen anderen und was ist mit dir? Was ist eigentlich mit deinem Leben? Du hast noch nie für dich selbst gebetet. Du kniest hier und betest für deinen Freund und was ist mit dir? Und das war so ein Schlüsselerlebnis, ja. So dort auf Knien vor meinem Bett, da habe ich gesagt, Herr, hier bin ich auch. Ich bin nicht anders als mein Freund und ich brauche dich auch. Das war für mich der Beginn. Aber der nächste Abend war noch viel schwerer, die Entscheidung durchzuhalten. Als ich nächsten Abend vor meinem Bett stand, habe ich gesagt, okay, gestern, das war nur so eine besondere Situation, da warst du irgendwie innerlich angesprochen und so, Gottesdienst war vorbei, es war Montag. Ne? Geht's jetzt weiter? Betest du jetzt weiter? Versteht ihr, es kommt nicht auf Gefühle an. Unser Glaube lebt nicht von Gefühlen. Unser Glaube lebt von Beständigkeit und Treue. Und das war die eigentliche Entscheidung, Glauben zu leben, wo ich an dem Abend gesagt habe, ich will dabei bleiben. Das ist es. Das ist der Weg, den will ich jetzt gehen. Und seit dem Abend bin ich dabei. Es war nicht der erste Abend. Für mich ist es der zweite Abend gewesen, wo ich die bewusste Entscheidung traf, Herr, es ist so. Ich will dabei bleiben. Ich will jetzt diesen Weg gehen. Und weil ich diese Fragen an mich gestellt habe, deshalb bin ich sicher, dass viele von euch diese Frage vielleicht sich noch nicht gestellt haben. Ihr lebt so in euren Jugendgruppen, in euren Gemeinden, aber irgendwann muss man sich die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Und es ist wichtig, dass ihr das bewusst macht, dass ihr wisst, warum ihr das macht. Und das Dritte, er war gleichgültig gegenüber der Seelennot seines Nächsten. Also wir merken das, ich will darauf hinaus, weil als er dann in der Hölle ist und Abraham sagt, ich habe Brüder, vorher hat er sich nie darum gekümmert. Mit seinen Brüdern hat er immer gefeiert und High Life gemacht, Remi Demi, hat wahrscheinlich durch sein eigenes Leben dazu beigetragen, dass sie gar nicht erst nach Gott gefragt haben, hat ihnen geholfen auf den falschen Weg. Ja, es war ihm egal, was aus seinen Brüdern wird. Aber jetzt, als er in der Hölle ist, und da denkt er darüber anders. Und ich musste denken, warum? Warum denkt er in der Hölle anders? Wisst ihr, solange wir in dieser Welt leben, kämpfen um uns zwei Mächte. Gott kämpft um uns, aber der Böse auch. Und der Böse hat uns ständig am Wickel. Und er will nicht, dass wir rein denken. Er beeinflusst unser Denken, ob wir nun gläubig sind oder nicht, aber er beeinflusst immer unser Denken. Er will, dass wir anders denken. Und dann in der Hölle, da weiß er, die Leute, die da sind, die habe ich schon. Um die braucht er sich nicht mehr kümmern. Deren Gedanken beeinflusst er nicht mehr. Und darum weiß ich, dass das, was der reiche Mann dort gedacht hat, das hat er jetzt wirklich gedacht. Das war er. Das war nicht mehr vom Bösen dirigiert und beeinflusst. Das waren seine klaren Gedanken. Plötzlich konnte er klar denken. Und plötzlich denkt er zurück an sein Zuhause. Er weiß, zu Hause habe ich noch 5 jüngere Brüder. Ja, er war schon selbstständig, aber die sind doch im Hause seines Vaters. Und er sagt, schick Lazarus, Abraham, bitte, schick Lazarus. Er soll dorthin. Meine Brüder warnen. Die sollen nicht an diesen Ort der Qual kommen. Warnen. Früher hat er nicht im Traum daran gedacht, jemanden vor diesem Weg zu warnen. Jetzt, wo es für ihn zu spät ist, denkt er gut. Ihr müsst nicht denken, dass die Leute in der Hölle alle böse sind. Wir sehen am reichen Mann, die sind eigentlich gut. Sie denken gut und wollen Gutes, nur sie können nichts mehr tun. Solange wir hier sind in dieser Welt, können wir das Gute tun. Dann einmal in der Ewigkeit nicht mehr. Viele von euch haben sicher auch in ihren Familien Geschwister. Brüder, Schwestern in der Familie. Und es wird selten so sein, dass alle gemeinsam den Weg im Glauben gehen. Ich möchte euch ermutigen, euch darum zu kümmern. Sagt bitte nicht, für meine Geschwister sind die Eltern zuständig. Das sind ihre Kinder und was die machen, dafür sind die Eltern zuständig. Macht das nicht. Nehmt eure Verantwortung wahr. Lebt nicht gleichgültig neben euren Geschwistern, die einen anderen Weg gehen. Kümmert euch um sie. Redet mit ihnen. Ich bin sicher, ihr habt einen ganz anderen Zugang zu ihnen als ihre Eltern. Die Eltern sind eine Generation älter. Das sind die Alten. Ich weiß, als ich 20 war oder 17, da habe ich von meinen Eltern genauso gedacht. Die sind alt, die verstehen sowieso nichts. Aber wenn ein anderer im gleichen Alter, wenn dein Bruder, deine Schwester mit dir redet, wenn ihr mit euren Geschwistern redet, das hat eine andere Wirkung, das hat eine andere Dimension. Ich möchte euch ermutigen, macht das. Nicht so von oben herab. Ja? Das muss nicht sein. So auf einer Ebene, von ich zu du. Ja? Redet mit ihnen. Redet mit ihnen über eure Gefühle, über euer Leben und über das, was euch wichtig ist. Ich denke, sie werden euch eher verstehen als die Eltern. Die Eltern tun ihr Bestes, ganz gewiss, aber sie machen auch Fehler. Lebt nicht gleichgültig neben euren Geschwistern. Kümmert euch um sie. Was wäre unser Leben schön, wenn wir wüssten, jeder Mensch, der hier über die Welt geht, mit dem wir zusammen leben, der will für mich Gutes. Der kümmert sich um mich. Der will, dass mein Leben gelingt. Der will, dass mein Hab und Gut bei mir bleibt. Der will, dass mir nichts verdirbt. Der will, dass ich glücklich bin. Der will, dass ich vorankomme. Was wäre doch das, ein schönes Leben. Doch weil es den Teufel gibt, ist das nicht so. Er verwirrt unsere Gedanken, er macht unsere Gedanken unrein, er verstört unseren Willen, dass wir das, was wir eigentlich wollen, nicht tun. Römer Kapitel 7, Paulus schreibt selbst darüber. Und das, was wir nicht wollen, dass wir das tun. Wie kommen wir dahin, nicht so ich-bezogen zu leben? Unsere Gedanken nicht vom Teufel trüben zu lassen, und wirklich rein denken zu können. Wie kommen wir dahin? Ich war letzte Woche von der kirchlichen Gemeinschaft aus in St. Petersburg. Ich war dort eingeladen zur Synode der ELKRAS, der russischen evangelischen Kirche, und bin dorthin geflogen. Und diese Synode fand in einer Kirche statt. Und in dieser Kirche hing vorne im Altarraum ein ganz großes Kreuzigungsbild. Und dieses Bild hat es mir echt angetan, weil ich in diesen Tagen immer wieder beschäftigt war mit dem Thema hier für diese Tagung heute. Und das Bild hat es mir echt angetan. Da hängt Jesus am Kreuz und man sieht ihm an, dass er Schmerzen leidet. Also überlebensgroß die Darstellung. Das Bild war also bestimmt 4-5 Meter hoch. Ja, und Jesus hängt da richtig groß am Kreuz und leidet bitter Schmerzen. Unter dem Kreuz sieht man ein paar Menschen von seinen Anhängern, die knien oder stehen ganz traurig um das Kreuz und schauen hoch oder auf den Boden und sind am Leben zerstört. Ihre Hoffnung ist dahin. Wir kennen das aus den Evangelien. Und sonst der Rest des Bildes, der Hintergrund ist dunkel. Im Dunkel verschwindet all das andere, was wir aus den Evangelien kennen. All die Menschen, die dort um das Kreuz sonst herumstehen, die nicht wohlwollend auf das Kreuz schauen, nicht traurig dahin schauen, sondern richtig mit Siegerpose. Ja? Die Soldaten, die dort nur ihren Job machen und diesen Mann gekreuzigt haben. Da stehen die Pharisäer, die in Siegespose dastehen. Ha, anderen hast du geholfen? Kannst du dir nicht selber helfen? Steig doch vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Und dann all die anderen, die da lästern und so herumstehen und ihre blöden Sprüche machen. Die alle sieht man auf dem Bild nicht, aber sie sind da. Man weiß, wenn man diesen dunklen Hintergrund sieht, sie sind alle dort in der Dunkelheit, sie sind alle da. Und ich habe mir gedacht, wie muss Jesus fühlen? Wie musste er fühlen, als er dort am Kreuz in Schmerzen hing? Leute, ihr seid es gar nicht wert. Ich hänge hier und leide und ihr spottet darüber.
ihr seid es überhaupt nicht wert, dass ich hier am Kreuz hänge. Ihr seid es nicht mal wert, dass ich unter euch gelebt habe. Wisst ihr was? Ich mache das, was ihr sagt. Ich steige vom Kreuz. Und ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater. Und wisst ihr was? Ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Ist mir völlig egal, was aus euch wird. Hätte er tun können. Hätte wahrscheinlich jeder von uns gemacht. Wisst ihr, wie bitter es ist? Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Wenn ihr Menschen Gutes tut und es wird euch nicht gelohnt. Es wird euch sogar noch hinterhergeblasen. Ja. Da ist man so enttäuscht als Mensch. Man möchte eigentlich Dank haben. Ja? Heinz, du hast es heute Morgen erwähnt. Ja? Wir alle Menschen sind so gepolt. Wir möchten gerne, wenn wir Gutes getan haben, dass man es wenigstens irgendwie honoriert. Ja? Wenigstens mit einem Dankeschön. Und wenn das nicht geschieht, sondern eher das Gegenteil, das tut weh. Das tut übelst weh. Und Jesus hat das wehgetan. Er war der Reine, der nur gute Gedanken hatte. Es hat ihm so wehgetan. Aber wisst ihr, er blieb am Kreuz. Er stieg nicht herab. Er blieb dort, weil es ihm nicht gleichgültig war. Weil ihm nicht gleichgültig war, was aus den Menschen passiert, die dort alle so gröhlend drumherum stehen und so spottend und lachend. Weil er wusste, er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen einfach nicht, was sie tun. Das war seine Einstellung. Und ein Stück davon ist mir am Herzen, dass wir ein Stück davon von Jesus bekommen. Ja? Dass wir wirklich das lernen, was Jesus im Herzen auch bewegt hat. Ich denke, das Leben ist nicht lebenswert, wenn jeder nur auf sich lebt, für sich lebt. Wenn sich keiner um den anderen kümmert, keiner auf den Nächsten achtet, nicht auf seinen Bruder, Schwester, Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkameraden. Wenn jeder nur für sich lebt. Der Teufel will das. Der will aus uns allen Egoisten machen. Wir sollen Egoisten sein. Jeder soll für sich leben, dann ist für alle gesorgt. Ne? Haben wir heute Morgen gehört. Das ist ein guter Spruch. Das will der Teufel. Er will nicht, dass wir für unsere Mitmenschen etwas übrig haben. Er will nicht, dass wir Mitgefühl haben oder dass wir Anteilnahme zeigen, dass wir Zeit haben für den Nächsten, dass wir ein Risiko auf uns nehmen für unseren Nächsten, dass es ihm gut geht, dass wir unser Geld für unseren Nächsten einsetzen oder unsere Gesundheit, dass wir uns selbst aufopfern für unseren Nächsten, dass wir Rücksicht nehmen auf ihn und seine Gefühle und Wünsche, dass wir nicht nur an unsere Vorteile, an unsere Bequemlichkeit denken, dass wir nicht nur an unseren Geschmack, an unseren Erfolg denken, dass wir zusehen, wie wir auf unsere Kosten kommen. Das will der Teufel. Er will nicht, dass wir dem Nächsten Gutes tun. Jeder ist nur auf seinen Vorteil bedacht. In meinem Beruf, in der Firma, wo ich tätig bin, da hatte ich vor etwa genau 10 Jahren ein Projekt, den ersten FSI, der aus unserem Hause kam, von VW, der Lupo FSI. Dafür haben wir den Motor gemacht und da hatte ich einen Projektleiter, der war ehrgeizig und der wollte vorankommen in seinem Beruf. Und bei uns ist das so strukturiert, dass wir also den Motor konstruieren, wir sorgen dafür, dass die Teile konstruiert werden, die Zeichnungen gemacht werden und dann geben wir die rüber in die Arbeitsvorbereitung und dort sind Leute, die dafür sorgen, dass die Teile dafür an Land kommen. Die suchen dann Firmen oder fertigen das selber im Versuchsbau an und da haben wir halt, sind uns zugeordnet, für jedes Projekt gibt es dann einen Arbeitsvorbereiter, einen Mann, der dann dafür sorgt, dass die Teile rechtzeitig an Land kommen. Da gibt es natürlich Termine, die man einhalten muss und so weiter. Und da ich in der Vorentwicklung arbeite und das nicht so wichtig ist meistens, weil die Serienentwicklung, die nah an der Serie ist, da sind die Termine enger, die sind viel wichtiger, war uns jemand zugeordnet, der nicht so die Leuchte war, sage ich mal vorsichtig. Der hat öfter mal was vergessen oder irgendwas falsch gemacht und so. Und mein Projektleiter, der konnte sich darüber unendlich aufregen. Und irgendwann ging wieder was schief und wir saßen mit ihm zusammen zu dritt, also er und ich, weil ich da die konstruktive Führung hatte, und eben unser Arbeitsvorbereiter, und er hat ihn richtig zur Schnecke gemacht. So klein mit Hut war der Mann, und er ging traurig aus dieser Besprechung heraus. Und dann habe ich meinen Projektleiter gebeten und gesagt, kann ich Sie mal unter 4 Augen sprechen? Und dann habe ich ihn einfach angesprochen darauf, wie er sich benimmt. Ich habe gesagt, Sie wissen genau, dieser Mann, der kann es einfach nicht besser. Der kann es nicht besser. Wenn Sie mit ihm nicht zufrieden sind, gehen Sie zu seinem Chef und bitten Sie den, dass er uns einen anderen Mitarbeiter zuordnet. Aber dieser kann es nun mal nicht besser. Er kann nicht über seinen Schatten springen. Und wenn Sie ihn jetzt zur Schnecke machen, glauben Sie, das hilft unserem Projekt? Das hilft gar nicht. Das macht den Mann nur noch fertig. Der kann seine Arbeit noch schlechter machen, weil er immer total aufgeregt ist, dass er was falsch macht. Dann macht er 10-mal mehr falsch. Sag ich, das hilft nicht. So können Sie nicht mit Menschen umgehen. Sie können von jemandem, der es nicht leisten kann, nicht erwarten, dass er mehr leistet, als er kann. Es geht nicht. Versteht ihr, so gehen wir oft mit Menschen um, wenn unsere eigenen Wege, wenn die uns in die Quere kommen. Dieser Mann stand ihm in seiner Karriere im Wege. Und andere stehen uns im Wege bei unserer Bequemlichkeit, bei unserem Glück, bei weiß nicht was, bei unserem Geldverdienen oder sonst wo. Und wenn uns jemand im Wege steht, und dann gehen wir mit ihm genauso um. Freunde, wir müssen dahin kommen, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, auf den Weg anders zu sein. Alle Welt handelt so, alle Welt benimmt sich so. Lasst uns als Christen nicht so leben. An uns muss man sehen, dass wir anders sind. Dass Gott uns seinen Geist gegeben hat und dass er uns die Kraft schenkt. Trotzdem, dass es uns auch wehtut, dass es uns auch gegen den Strich geht. Trotzdem, unserem Nächsten freundlich zu begegnen und unseren Nächsten anständig zu behandeln und für ihn Gutes zu wollen. Und ich weiß, das können wir nicht von uns aus. Ich kenne mich und ich weiß, dass ich das wenig kann. Ich kann das nicht. Und ich muss auch immer wieder vor meinem Gott auf die Knie gehen und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir jetzt, diesen Menschen zu ertragen, so wie er ist und wie er sich gerade benimmt oder was ihm jetzt gerade wichtig ist. Das steht mir voll im Weg oder geht mir voll gegen den Strich. Hilf mir. Ich möchte ihn auch gelten lassen mit seinen Wünschen, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Ideen. Wir schaffen das nur, wenn wir auf Jesus sehen, weil er uns eben diesen Weg vorangegangen ist. Vielleicht wirst du sagen, was hatte Jesus davon? Wie endete sein Leben? Der hatte doch nur Schwierigkeiten. Alle haben auf ihm rumgehackt. Alle haben ihn verspottet. Die Leute haben ihn abgelehnt und am Ende ans Kreuz genagelt. Was hatte er nun davon? Ich bitte dich, schau weiter. Nicht nur auf das Kreuz. Sieh weiter. Es ging weiter. Denn Jesus blieb nicht am Kreuz. Er ist auferstanden und lebt jetzt in der Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel. Und er hat in Ewigkeit die Herrlichkeit. Nicht so der reiche Mann, der lebte alle Tage herrlich und in Freuden bis zum Tod. Aber dann lebte er in Schmerz und Qual alle übrige Zeit seiner Ewigkeit. Freunde, es ist nicht wichtig, wie wir die paar Jahre in diesem Leben verbringen. Es ist wichtig, dass wir weiterschauen, dass wir weitersehen auf das, was dahinter ist. Und ich möchte euch Mut machen, euer Auge weiterzulenken. Ich weiß, als junger Mensch will man nicht gerne weiterdenken. Man denkt an morgen. Man denkt vielleicht höchstens ans nächste Jahr, wenn die Lehre zu Ende ist, wenn ich endlich arbeiten gehen kann. Versucht weiterzudenken. Versucht, euer Leben konsequent zu Ende zu denken. Denkt weiter und denkt an die Konsequenzen eures Lebens. Jesus lehrt uns das, weiterzusehen. Es gibt mehr, als wir mit unseren Augen sehen können. Und weil Jesus so gelebt hat, hat sein Leben Frucht getragen. Nach ihm kam eben nicht die Sintflut, wie es heute heißt, nach mir die Sintflut, sondern nach ihm kam das Reich Gottes auf Erden, ein Stück Anbruch Reich Gottes auf Erden. Das hat sein Leiden und Sterben, sein selbstloses Leben bewirkt. Nach ihm haben ganz viele Menschen die Kraft gehabt, ihr Leben selbst aufzugeben und für Gott zu leben, für ihren Nächsten zu leben. Es hat viel, viel Frucht gebracht. Und auf die können wir schauen, auf Jesus schauen und auf alle die, die so gelebt haben wie er. Und deshalb wünsche ich euch allen sehende Augen. Erstens sehende Augen für die Schöpfung Gottes. Schaut, was Gott Schönes gemacht hat. Dankt ihm dafür. Geht nicht achtlos daran vorüber und denkt daran, dass dieses Schöne Gott uns in die Hand gegeben hat, es zu bewahren und es schön und gut zu erhalten. Zweitens, ich bitte und bete für euch um sehende Augen für eure Mitmenschen. Geht nicht vorbei an dem Menschen, der neben euch lebt. Es gilt nicht nur die Freunde, es gilt nicht nur die eigene Familie, es gilt jeder Mensch in dieser Welt. Geht nicht achtlos an den Menschen, die neben euch leben, vorüber, sondern nehmt teil an ihrem Leben, nehmt teil an ihrer Freude, aber auch an ihrem Leid, nehmt teil an ihren Nöten und versucht zu helfen, wo es geht. Und ich wünsche euch sehende Augen für Jesus, für den Retter der Welt, für den, der uns retten kann und der unser Leben reich machen kann, auch dort, wo wir denken, es ist nicht lebenswert. Aber gerade dort kann Jesus dein Leben reich machen. So reich, dass du dir das nie hättest vorstellen können. In diesem Sinne segne euch unser gnädiger Gott.